Bremer Börsenschnack mit Sascha und Patrick.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Patrick Pilch, mit dabei ist wie immer der Sascha Otto und wir beide schnacken jede Woche in diesem Podcast über ein spannendes Börsenthema. Ja, und heute gibt es wieder ein Börsen-Update und dann gehen wir noch auf ein ganz spezielles Thema ein und haben auch wieder ein paar spannende Quartalsberichte mitgebracht. Unsere Zahl der Woche lautet 75%.
Unser Thema der Woche.
Unser Thema der Woche lautet Staruk, also das entsprechende Gesetz. Da gehen wir gleich drauf rein. Zunächst einfach nochmal so ein paar Updates zur Konjunktur. Unter anderem haben wir mitgebracht auch nochmal einen kleinen Bericht aus Kanada. Wir haben in den letzten Wochen vermehrt berichtet aus dem Euroraum, aus den USA. Sascha, was ist denn im Moment in Kanada los? Da hat die Notenbank ja quasi getagt. Gab es da irgendwie eine postwendende Entscheidung?
Ja, in Kanada scheint die Welt ganz gut in Ordnung zu sein, zumindest was die Inflation betrifft. Also wir haben dort momentan eine Inflationsrate, die ist von 2,9% auf 2,7% gesunken. Das sind erstmal sehr, sehr gute Nachrichten. Und das hat dazu geführt, dass die Notenbank dann auch angefangen konnte, die Zinsen jetzt erstmal runterzufahren. Also deswegen sinkt die Zinsrate von 4,75 auf 4,5%. Und das ist in der Tat nicht so ganz unwichtig, weil Kanada hat ja schon eine gewisse Nähe auch zur, zu dem amerikanischen Wirtschaftsraum, so dass man da natürlich auch nochmal genauer hinguckt. Und man hat eine Verwebung der beiden Wirtschaften, die stärker ist. Also beide sind große Handelspartner und man verspricht sich da so ein bisschen auch so ein bisschen Rückschlüsse darauf, was jetzt vielleicht auch nochmal in Amerika passieren könnte. Also am Ende erstmal ganz gute Signale, zumindest für die weitere Entwicklung in Nordamerika.
Okay, ja, sehr gut. Das heißt, da positive Tendenzen, ähnlich wie auch aus den USA, dass die Wirtschaft da ganz gut am Wachsen ist, 2,8% im vergangenen Quartal, was jetzt erstmal auch ja ein Pluspunkt ist für die Demokraten im Wahlkampf auch, wenn man sich dann eben hinstellen kann und sagen, ja, wir fördern hier eine gute Wirtschaft. Im Euroraum und insbesondere in Deutschland läuft es weniger gut. Jetzt auch der IFO-Geschäftsklimaindex, der jetzt auch für Deutschland immer ganz entscheidend ist, wo eben ganz viele Unternehmen befragt werden, wie die Stimmung eigentlich ist, wie man auch die Geschäftsentwicklung erwartet, tendiert eigentlich nicht so gut. Also da muss man sagen, in letzter Zeit eher schwache Entwicklung. Jetzt auch im Juli ging es weiter zurück. Eigentlich quasi seitdem, man kann sagen, ja, so Mitte 2021 war die Stimmung noch sehr gut bei den Unternehmen. Nach Corona ging es ja auch erstmal wieder freudig bergauf quasi und Wachstum konnte verzeichnet werden und seitdem schwächelt die Unternehmensstimmung deutlich. Sowohl die Geschäftslage wird relativ negativ eingeschätzt, aber auch eben die Geschäftsentwicklung oder die Geschäftserwartung für die Zukunft. Das heißt, da ja, relativ pessimistischer Ausblick. Oder Sascha, hast du irgendwie was Positives aus Deutschland oder aus dem Euroraum irgendwie zu berichten?
Nicht wirklich. Ich meine auch so die ganzen Konjunkturdaten, die heute auch rausgekommen sind, gerade über das Wirtschaftswachstum. Also momentan sind wir nach wie vor Schlusslicht in Europa. Hm. Und das kommt natürlich auch bei den Unternehmen an. Also Europa kränkelt nach wie vor.
Hm, okay.
Insbesondere Deutschland.
Ja, und ansonsten hatten wir auch noch das Thema natürlich einen Ostkonflikt, was gerade an den Märkten auch wieder und dann überall in den Nachrichten natürlich diskutiert wird. Also Sorgen von der Ausweitung des Konflikts jetzt zwischen dem Libanon und Israel, wo man jetzt eigentlich heute erstmal sehen konnte oder gestern war es ebenfalls der Fall, dass Reederei-Aktien deutlich positiv performten. Also Hapag-Lloyd beispielsweise plus 9% die Reederei. Da erstmal die Frage an dich, Sascha, wie kann man das denn eigentlich erklären, dass jetzt es irgendwie einen Konflikt gibt im Nahen Osten, aber die Reederei-Aktien da so positiv tendieren im Moment?
Naja, also ganz, ganz klar, im Nahen Osten ist ja momentan sehr, sehr viel Unruhe. Es ist ja nicht nur jetzt tatsächlich der Konflikt zwischen der Hisbollah und Israel beziehungsweise den Palästinensern und Israel beziehungsweise Hamas und Israel, also diese ganzen Thematiken, die da momentan eine Rolle spielen. Es gibt ja zum Beispiel auch nochmal die Houthi-Milizen, die natürlich tatsächlich dann auch ganz aktiv sind und insbesondere natürlich dann auch so ein bisschen im Suezkanal und auch unterwegs sind. Und das sind natürlich ganz, ganz wichtige Rollen dabei oder auch im Roten Meer insgesamt aktiv sind. Und diese Houthi-Milizen, es führt momentan dazu, dass die ganzen Reedereien natürlich momentan unglaublich hohe Frachtraten nehmen können, weil ich meine, alle haben Sorge darum, dass die Ware nicht rechtzeitig ankommt. Alle haben Sorge, dass gegebenenfalls die Preise explodieren. Mhm. Und die Reeder merken natürlich so ein bisschen, dass wenn die Nachfrage steigt, kann ich auch höhere Preise so durchrouten. Und das führt natürlich erstmal dazu, dass sie ganz gut Geld verdienen. Und höhere Preise bei, ich sag mal, aktuell noch der Situation, dass die Schiffe ja fahren können, heißt mehr Gewinn. Also die Aktionäre erwarten, dass tatsächlich, dass sich die Bilanzen auch wiederfinden sollte.
Auf jeden Fall sieht man eine positive Auswirkung zumindest an der Börse für die Aktionäre, die sich da natürlich über das Plus gefreut haben. Ansonsten natürlich kein schöner Hintergrund, warum das passiert ist. Was mich da auch ein bisschen überrascht hatte, was ja oft in der Vergangenheit zu sehen war, dass wenn es im Nahen Osten Konflikte gibt, die sich verschärfen, dass dann oft der Ölpreis auch gestiegen ist, einfach weil in der Annahme, dass durch Sanktionen und so weiter, durch die Ausweitung der Konflikte, dass das Ölpreisangebot auch tendenziell eher sinkt und dass dadurch eben natürlich der Preis steigt. Jetzt kann man aber eher sehen, dass der Ölpreis zuletzt eher zurückgegangen ist. Fällt dir da irgendwie ein Grund zu ein, Sascha? Weil das hatte mich tatsächlich eher verwundert an der Stelle.
Ja, wie gesagt, das ist natürlich auch so ein bisschen der Schwäche in einigen Ländern geschuldet. Solange die Weltwirtschaft nicht so richtig aus dem Quark kommt, ist es natürlich so, dass weniger Öl nachgefragt wird. Also das ist so einer der Faktoren. Und der zweite Faktor, den man tatsächlich nochmal ganz klar äußern sollte, ist die Situation, dass man trotzdem ja immer noch Gewehr bei Fuß steht. Es gibt momentan sehr viele Staaten, die gerne bereit sind, auch mehr Öl zu fördern. Unter, ich sag mal, verschlossenen Türen ist natürlich auch klar, dass Russland momentan relativ viel Öl immer noch in die Welt liefert. Und damit natürlich auch die natürlich ein sehr großes Interesse momentan haben, mehr Öl auch weltweit zu liefern, weil sie natürlich tatsächlich momentan sehr, sehr viele Probleme durch die Sanktionen wirtschaftlich haben. Also die Sorgen, dass der Markt mit Öl nicht versorgt werden wird, sind momentan sehr gering. Dafür gibt es momentan zu viele Anbieter, die bereit sind, auch die Fördermengen zu erhöhen. Sollte eine Region auch nochmal ausfallen.
Ja, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema der Woche, und zwar Staruk. Jetzt erstmal die Frage, was ist eigentlich Staruk? Und zwar ist das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen. Also wieder so ein schönes deutsches Gesetz, was da entstanden ist, 2021 in Kraft getreten, was aber eigentlich gar nicht unbedingt aus Deutschland selber kommt, sondern eigentlich ein EU-Recht quasi umsetzt. Und zwar ist das eine Richtlinie, die dann durch dieses Gesetz in deutsches Recht überführt wurde. Besteht eben aus mehreren Teilen, unter anderem das Thema Krisenfrüherkennung, aber auch sowas wie eine Sanierungsmoderation, Frühwarnsysteme. Also ihr hört schon an den Teilen dieses Gesetzes, dass es eben darum geht, Unternehmen, die irgendwie in Schieflage geraten, dass die irgendwie eine Möglichkeit an die Hand bekommen oder auch quasi ja Vorgaben bekommen, wie man in solchen Situationen verfahren soll. Ja, da hört man aber in letzter Zeit auch ganz viel Kritik, was die Anwendung des Gesetzes angeht. Hört sich ja eigentlich erstmal ganz gut an, dass man sagt, so Krisenfrüherkennung, Krisenmanagement, auch frühzeitige Informationen und Sanierungsmöglichkeiten für Unternehmen, um auch irgendwie Insolvenzen zu vermeiden, was ja das eigentliche Ziel ist. Warum wird da jetzt so viel Kritik laut, Sascha? Was steckt da eigentlich hinter?
Ich meine, erstmal ist die Idee ja sehr, sehr schön zu sagen, dass ein Unternehmen gegebenenfalls auch mal gerettet werden kann und nicht in die Insolvenz geht. Man hat ja immer so ein bisschen diese Idee dabei, wenn man jetzt gegebenenfalls am Unternehmen beteiligt ist, dass das irgendwann mal wieder besser läuft und dass ich dann das Geld, was ich vielleicht als Aktionär dort investiert habe, tatsächlich wiederbekomme. Aber genau das macht Staruk ja nicht. Also es ist ja genau andersherum. Die Situation, wie sie bei Warta jetzt zum Beispiel oder auch bei anderen Unternehmen in der Vergangenheit immer gewesen ist, ist momentan ja genauso, dass die Aktionäre diejenigen sind, die enteignet werden und quasi die Gläubiger bereit sind, auf einen Teil auf ihre Forderungen zu verzichten. Dafür aber tatsächlich dann die Firma quasi von der Börse genommen wird und der Aktionär einfach völlig leer ausgeht. Jetzt muss man fairerweise sagen, wahrscheinlich wären sie das auch, wenn das Unternehmen in die Insolvenz gegangen wird. Aber man hatte sich davon so ein bisschen versprochen, dass vielleicht das eine oder andere Unternehmen noch rettbar wäre. Die Vergangenheit hat aber gezeigt, dass Staruk eigentlich größtenteils dazu geführt hat, dass die Aktionäre tatsächlich ihr gesamtes Vermögen verloren haben oder größtenteils verloren haben.
Ja, okay, das heißt da auf jeden Fall schlechte Laune bei den Aktionären, die da dann komplett leer ausgehen, und das kommt man jetzt eben auch bei Warta, du hast das Beispiel schon angesprochen, sehen. Da wurde im Juli vom Unternehmen angezeigt, dass man eben dieses Restrukturierungsverfahren oder das Vorhaben anzeigen möchte. Die Aktie ist auch deutlich gefallen, also erstmal von 10 Euro auf 2,50 Euro eigentlich, und auch in der Folge, weil man eben jetzt Sorge hat, dass man leer ausgeht. Das ist gerade auch mit dem Begriff Enteignung beschrieben, dass eben so eine Art Kapitalschnitt vorgenommen wird, dass die Aktien dann wertlos werden, das Unternehmen von der Börse genommen wird. Also ziemlich drastische Maßnahmen, muss man ja auch sagen. Gab es schon andere Unternehmen, die da irgendwie schon betroffen waren bisher in Deutschland, oder war da jetzt quasi der erste Fall?
Ja, ein sehr trauriges Unternehmen, Leoni, also also die Leonischen Drahtwerke, also quasi ein sehr, sehr bekanntes mittelständisches Unternehmen, das tatsächlich in der Vergangenheit sehr viel Pech gehabt hat, aber auch einige Managementfehler. Also Leoni ist ein Unternehmen, was halt Kupferkabel schwerpunktmäßig hergestellt hat, aber auch ein wichtiger Automobilzulieferer gewesen ist. Also quasi diese ganzen Kabelbäume dort sind dort gebaut worden, also diese Netzwerktechnik dann, diese Bordtechnik teilweise dann auch bei den Autos, das ist so ein bisschen das. Also alles, was mit Kabeln und zu tun hat, hat Leoni hergestellt. Das Unternehmen hatte ganz viele Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Zum einen hatten die einen riesigen Überweisungsskandal gehabt. Die haben wirklich Millionen verloren, weil dort tatsächlich betrügerisch Geld entwendet wurde vom Unternehmen. Also sicherlich nicht ganz so toll. Das Zweite, was dort auch nochmal gekommen ist, ist die Situation, dass sie natürlich sehr stark von der Automobilindustrie abhängig sind. Und die hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, diese Abhängigkeit in den letzten Jahren dabei. Und dann hatte man sich auch nochmal ein bisschen verspekuliert bei den ein oder anderen Zukäufen im Unternehmen. Also auch das war nicht so clever. Das Unternehmen hat dann tatsächlich diese als eins der ersten mir bekannten Unternehmen dieses Staruk-Verfahren angewendet und auch da war es so, dass die Aktionäre de facto leer ausgegangen sind.
Okay, das heißt auch da traurige Aktionäre, die auf ihren Vermögen eigentlich sitzen bleiben da an der Stelle. Jetzt auch die Frage, wir hatten schon die Zahl der Woche angekündigt, 75%. Womit hat es da auf sich? Und zwar ist das die Zahl, die Prozentzahl, die notwendig ist von den Gläubigern, also die Mehrheit, 75% der Gläubiger müssen dem Restrukturierungsplan zustimmen, also müssen eben zustimmen, dass es diesen Schuldenschnitt gibt oder diesen Kapitalschnitt und die Aktien wertlos werden und quasi die Firma von der Börse genommen wird. Und da geht auch immer so ein bisschen Kritik mit einher im Moment, dass man sagt, ja, dass gerade die Kleinaktionäre davon eben betroffen sind, weil die bei diesen 75% in der Regel auch gar nicht unbedingt mitreden können oder das einfach hinnehmen müssen und dann quasi die Aktien wertlos werden. Und auch nach dem Delisting der Firma entsteht ja auch oft so eine neue Kapitalbeschaffung, wo man sich in Anführungsstrichen günstig wieder in das dann restrukturierte Unternehmen einkaufen kann, wo eben die kleinen Aktionäre gar nicht teilhaben können, weil eben das natürlich was ganz anderes ist, sich bei einer Firma zu beteiligen, die nicht an der Börse gelistet ist. Das heißt, da wird jetzt eben auch Kritik laut, Kleinaktionäre werden benachteiligt. Siehst du das auch so, Sascha, oder würdest du da sagen, ja, das ist gar nicht unbedingt so?
Also meiner Meinung nach, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Also das Staruk kann schon ausgenutzt werden. Also ich glaube, dass die letzten Fälle, die wir da gesehen haben, dass das wirklich Unternehmen sind, die tatsächlich in der Schieflage sind, die tatsächlich dadurch gerettet werden könnten, Arbeitsplätze auch gerettet werden könnten. Und das Unternehmen irgendwie weiter bestehen kann. Also, weil, ich meine, es müssen, was wir auch schon gesagt haben, 75% der Gläubiger auch auf Geld verzichten. Ist ja nicht so, dass diejenigen, die dort tatsächlich diesem Plan zustimmen, jetzt tatsächlich sich jetzt die Hände reiben und sagen, dass sie einen dicken Reibach machen. Die verlieren ja auch teilweise auch sehr viel Geld. Das ist ja nicht so, dass das nur die kleinen Aktionären sind. Der zweite, also wie gesagt, ausnutzen könnte man das schon. Ich habe es aber noch nicht wahrgenommen. Das zweite, und ich glaube, das darf man immer nicht verkennen, was wäre denn die Alternative? Also, wenn eine Firma wie Varta jetzt so weitermachen würde, kein Geld mehr am Kapitalmarkt bekommen würde, die Banken die Kredite nicht verlängern würde, dann wäre das Unternehmen irgendwann auch pleite und das Ergebnis wäre eine ungeordnete Insolvenz irgendwann mal. Ich glaube tatsächlich, dass die Idee sehr gut ist, dass das vielleicht auch noch ein bisschen Nachbesserungsmöglichkeiten hat. Und man sollte sich als Kleinaktionär auch nicht der Illusion hingeben, nur weil gegebenenfalls ein Unternehmen jetzt weiter an der Börse notiert ist oder weiter existiert, dass es auch eine Fortführungsopportunität gibt. Man muss einfach mal so realistisch bleiben, wenn ein Unternehmen einfach in so einer Krise ist, dann ist einfach auch die Aktie wertlos. Das ist leider, es ist traurig, aber man sollte sich dieser Illusion hergeben. Und natürlich ist man dann emotional, man hat Geld investiert und ärgert sich, dass da irgendwelche Leute gefühlt hinter verschlossenen Kammern jetzt Entscheidung fällen können, die mir das Geld wegnehmen. Aber man sollte vielleicht auch so selbstreflektiert sein und sagen, diese Probleme, die bei Varta oder auch bei Leoni da waren, die sind ja nicht erst durch diese Staruk entstanden. Ich meine, die ganzen Foren diskutieren ja momentan, wie böse das alles ist, dass man da Geld verliert, sondern die Probleme sind ja viel, viel länger schon da und die sind ja auch dann geschwält dabei, weil ein Unternehmen, was gut wirtschaftet, das gute Kundenverbindungen hat, was tatsächlich auch in der Form vielleicht auch eine gute Kapitaldecke hat, die werden auch durch eine Krise kommen. Sind in der Regel, natürlich haben Unternehmen auch mal Pech, Varta hat auch Pech gehabt, gar keine Frage. So ein bisschen diesen Hype, dass man gesagt hat, Elektromobilität, man investiert zu Höchstkursen natürlich in neue Werke und das fällt ihnen natürlich momentan auf die Füße, wo die Elektromobilität jetzt nicht so stark im Fokus steht. Also ein bisschen Pech gehört natürlich auch dazu, aber ich glaube, so die Kritik an Staruk, ja, man kann es überarbeiten, man kann es verbessern, aber die Grundidee halte ich jetzt für sinnvoll und gut. Ja, und wenn es das Gesetz nicht gäbe, würden die Aktionäre bei Warta und auch Leoni hätten wahrscheinlich trotzdem ihr Geld verloren.
Okay. Ja, danke nochmal für die Einschätzung. Dann kommen wir auch nochmal zu ein paar spannenden Unternehmensberichten, wo wir jetzt einfach nochmal so ein bisschen durchgehen. Ein paar spannende Zahlen aus der letzten Woche.
Das Börsenwetter.
Insgesamt kann man eigentlich auch sagen, dass ja gerade viele Technologieaktien in letzter Zeit auch nicht so gut reagierten auf die Quartalsberichte. Da kann man also auch sagen, dass es oft ja hohe Erwartungen gibt an das Wachstum, insbesondere jetzt auch im KI-Bereich, und dass jetzt die Erwartungen aber zum Teil eben nicht erfüllt werden. Und das sieht man auch beispielsweise am Nasdaq, der letzte Woche auch ein, zwei Tage deutlich im Minus war, die Volatilität insgesamt auch gestiegen ist. Das heißt, da ja durchaus auch einige negative Überraschungen. Sascha, fallen dir irgendwelche spannenden Berichte ein, wo du sagst, das ist mal lohnenswert, hier im Podcast zu erzählen?
Ja, also gucken wir noch mal einfach zum Beispiel mal auf Raytheon. Also als einmal ein Beispiel zu nennen. Wir hatten ja auch letztes Mal die Folge gehabt, gerade zu den Waffentechnologieherstellern. Mhm. Raytheon ist ja eins der ganz großen Waffentechnikhersteller aus Amerika. Die erleben momentan eine sehr hohe Nachfrage, insbesondere nach diesen Patriot-Raketensystemen, wo ja auch die Diskussion jetzt momentan hier in Europa wieder entbrannt ist, und natürlich auch das Thema Flugzeugtriebwerke werden momentan nachgefragt. Die Aktie liegt deutlich zu 8%, also da kann man einfach nur sagen, die Rüstungsaktien haben weiterhin Auftrieb.
Okay. Ja, ansonsten ein Beispiel, was ich eben genannt hatte zu diesen Technologieaktien, beziehungsweise ist ja zum Teil Technologie, zum Teil aber auch noch natürlich Automobilindustrie, und zwar Tesla. Tesla hat auch den Bericht vorgelegt und da muss man sagen, hat die Aktie sehr negativ reagiert. Also gab erstmal um fast 12% nach in der Folge. Was ist da der Hintergrund? Dass man eben sieht, dass die Margen schrumpfen, also das ist auch der niedrigste Stand seit 5 Jahren. Auch ein Gewinnrückgang musste da hingenommen werden. Elon Musk versuchte da noch so ein bisschen Euphorie reinzubringen, auch durch die Ankündigung dieser humanoiden Roboter Optimus, dass da eben auch im nächsten Jahr irgendwie die Produktion dann losgehen soll. Aber insgesamt waren die Aktionäre da nicht glücklich, was die Zahlen angeht. Das heißt, da eine Abstrafung, 12% ging es nach unten. Haben wir weitere Unternehmen, Sascha?
Ja, Ford. Vielleicht bleiben wir bei den Autos. Mhm. Da läuft es momentan nicht so ganz rund. Ford hat erstmal relativ hohe Kosten, um jetzt aufs E-Auto umzustellen. Also Ford war ja doch für amerikanische Hersteller sehr früh dabei, auch das klassische Geschäft auf E-Mobilität umzuswitchen. Aber man hat jetzt festgestellt, dass es doch ein bisschen teurer ist, die Produktion dabei. Die Aktionäre hatten sich da ein bisschen mehr versprochen. Deswegen die Aktie ist nach den Zahlen 18% unter Druck gekommen. Ja, weil man einfach jetzt so ein bisschen die Sorge hat, dass Ford das vielleicht doch nicht so schnell und profitabel bekommt, wie man sich das wünschen würde. Okay,
dann ansonsten auch noch negative Überraschung bei Alphabet, bei der Google-Mutter. Das Werbegeschäft lief eigentlich ganz gut, gerade so YouTube, Google an sich. Das heißt, da ein Umsatzanstieg, 14%, der Gewinn stieg auch um 29% sogar. Aber man sieht eben auch die höheren Kosten für die KI-Modelle, für die KI-Anwendung, die eben auch entwickelt werden. Und neben Google und YouTube gibt es ja natürlich auch andere Standbeine, die aber im Moment natürlich eher Geld verbrennen, als dass sie irgendwelche Erträge abwerfen. Und da gab es jetzt so die erste Skepsis, ob sich die Investitionen denn auch richtig auszahlen, sodass die Aktie da auch nachgab, rund 5% verlor die Aktie am Wert. Und dann haben wir, glaube ich, noch IBM, also nochmal von der neuen Welt quasi in Richtung alte Welt, oder was heißt alte Welt, aber ein Unternehmen, was schon sehr, sehr lange am Markt ist. Wie läuft es dann bei IBM, Sascha?
IBM läuft insgesamt ganz, ganz gut. Also tatsächlich, also Softwaregeschäft läuft ganz gut. IBM ist ja auch tatsächlich in der Beratung sehr stark tätig. Also die beraten ja auch die Unternehmen, wie jetzt eine IT-Infrastruktur dabei ist, und sind natürlich auch gerade bei sehr komplexen Infrastrukturthemen mit dabei an Bord. Und insgesamt kann man einfach nur sagen, 4% nach Zahlen, also das Geschäft läuft da sehr rund.
Okay, ja, sehr schön. Das ist einfach mal der Einblick für diese Woche. Also ein paar spannende Unternehmensberichte. Ich hoffe, ihr habt auch beim Starrock-Gesetz ein bisschen was mitgenommen. Und auch diese Woche sehen wir wieder ein paar Berichte, auf die wir dann nächste Woche eingehen. Das heißt, schaltet nächste Woche auch gerne wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.
Noch ein kurzer Hinweis und an dieser Stelle liebe Grüße aus der Rechtsabteilung. Die gesprochenen Inhalte bilden die persönliche Meinung der handelnden Person, also in den meisten Fällen von Sascha und mir, wieder. Sie stellen also keine Handlungsempfehlung zum Erwerb oder zur Veräußerung der genannten Wertpapiere oder anderer Finanzinstrumente der genannten Emittenten dar. Bei Fragen wende dich gerne an deinen Berater.